Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und provokativ, hoffentlich unterwegs schon am frühen Morgen. Heute allerdings nicht ganz so früh, denn ich habe verschlafen. Ich habe den Wecker nicht gestellt nach einem langen Abenddienst. Doch die Welt ist dermaßen aus den Fugen. Da kommt es auf ein paar Minuten jetzt auch nicht mehr an. Aber trotzdem verzeihen Sie, falls ich Sie habe warten lassen. Ich gelobe Besserung, aber ich muss das noch aufarbeiten. Ist mir nicht ganz klar, wieso ich gestern ohne einen geringsten Gedanken an die Morgensendung zu verschwenden in die Federn gestiegen bin. Dafür jetzt umso konzentrierter dabei. Der Blick in die deutschen Medien, diesen Transformationsorganen eines merkwürdigen Hochmuts. Das wichtigste Thema für die Bundesrepublik. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Wird meines Erachtens nicht einmal in Ansätzen angesprochen. Das haben die Journalisten, das haben die Politiker. Ich glaube, das hat nicht einmal die rechte Opposition der AfD auf dem Radar. Und ich glaube, das wichtigste Thema für Deutschland, dass man einmal diskutieren und kritisch hinterfragen müsste. Aber hier redet jetzt der Schweizer, der Nicht-Insider. Das wichtigste Thema ist die bestürzende Orientierungslosigkeit. Oder ich muss es noch etwas präziser formulieren. Ist der grauenhafte Irrweg der deutschen Außenpolitik, auch und gerade der deutschen, vor allem der deutschen Außenpolitik. Natürlich nicht nur der deutschen Außenpolitik. Ihre Regierung ist in einem Spital unterwegs, da finden sich auch noch ein paar andere EU- und Europapolitiker, von Macron bis Starmer. Aber ausgerechnet die Bundesrepublik, gerade die Bundesrepublik, dürfte diesen Fehler nicht machen. Was ist der Fehler? Kanzler Merz lässt es zu, dass Europa anstatt, und das wäre eben der historische Auftrag der Deutschen, von Adenauer, Willy Brandt bis Kohl, eine Ausgleichsbrücke zwischen West und Ost zu schaffen. Das war die absolute Staatsraison der deutschen Außenpolitik der letzten 80 Jahre. Am Anfang natürlich etwas stärker noch im Kalten Krieg, vereinseitigt, aber dann ab den 70er Jahren balanciert. Europa, Deutschland geht es gut, wenn es intakte Beziehungen, wenn es sachlich gute Beziehungen pflegt mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit Russland. Und das Schlimmste, was es gibt und was man machen kann, und das haben ja die Deutschen in zwei Weltkriegen erleben müssen, ist der Zweifrontenkrieg. Nun haben wir heute keinen Zweifrontenkrieg, aber wir haben einen Zweifrontenkonflikt. Und genau das hat Deutschland zugelassen, vielleicht sogar aktiv betrieben. Nein, nicht vielleicht sogar, sie haben es aktiv betrieben. Zum einen diese völlig abstruse Konfrontationspolitik gegenüber Russland aufgrund einer nachvollziehbaren Empörung über den Einmarsch in die Ukraine, das kann ich nachvollziehen. Aber dann diesen moralisierenden Überschuss, mit dem man sich dann immer tiefer in diese Sackgasse hineinmanövriert hat. Also Konfrontationspolitik gegenüber Russland, aber auch Konfrontationspolitik gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, die man im Stich lässt, jetzt im Irankrieg zusammen mit Israel. Und da wäre ja auch Deutschland wieder gefragt, eine kluge Rolle zu spielen. Auch da, ich kann verstehen, wenn man sich nicht auf diese militärischen Verstrickungen einlassen will, aber wenn man gleichzeitig dann diese völlig übertriebene, fast schon hysterische Kriegsbegeisterung in manchen politischen Quartieren anklingen lässt, davon Kriegstüchtigkeit spricht, aber dann dermaßen den Schwanz einzieht, wenn es darum geht, einem, wie man ja immer beteuert hat, Verbündeten zu helfen, dann stehen sie eben im Abseits. Und heute hat das Merz zugelassen, dass sie in einem, sagen wir es so, Zwei-Fronten-Konflikt mit Russland und mit Amerika sind, mit maximalem Schaden für Deutschland und für Europa. Schauen Sie sich mal diese Energiekrise an. Wenn jetzt diese Worst-Case-Szenarien, die wir da in amerikanischen Podcasts hören, Realität werden, an der Straße von Hormuz, ich glaube das nicht, aber es gibt schon Leute, die sagen, dann gehen dann die Erdölreserven zu Ende, das wäre quasi eine Covid-Wirtschaftskrise hoch 10, das werde Jahre dauern, bis sich das alles erholt. Nun gut, solche Worst-Case-Szenarien sind wichtig und sind richtig, sich mit denen auseinanderzusetzen, instinktiv, aber vielleicht liege ich falsch, bin ich da nicht so drastisch und pessimistisch unterwegs. Aber die Risiken sind da. Und das würde ja den Politikern vor Augen führen müssen, die Augen öffnen müssen, endlich mal dieses Brett vor dem Kopf wegreißen müssen, dass jetzt sofort Frieden gemacht werden muss mit Russland, dass man sofort russisches Öl und Gas wieder verfügbar machen muss. Aber sie machen das Gegenteil. Und damit setzen sie sich und ihre Länder Risiken aus, die sie gar nicht verantworten können. Und im Kern steht diese Politik des Zwei-Fronten-Konflikts. Und das ist ja im Grunde ein himmeltrauriger Befund, dass ausgerechnet die Deutschen, ausgerechnet die CDU/CSU, ist ja die Partei, die genau diese Politik in Helmut Kohl ja fast schon physisch verkörpert sah, in dieser sesselfüllenden Überfigur, bei der man den Eindruck hatte, dass die ganze Welt da irgendwie einverleibt wird, in diesem Globalpolitiker auch von seinem Aussehen her. Und dass jetzt ja eben ein auch physisch ganz anders wirkender Typus, ist ja noch symbolisch interessant, in Erscheinung tritt, der hier auf eine spröde, ich würde sagen, klapprig verspannte Art sozusagen gar nicht aus dieser funktionärshaft wirkenden Körperstarre herauszufinden scheint und eben diese Urlektion der deutschen Außenpolitik jetzt einfach so zum Fenster rausschmeißt. Zwei-Fronten-Konflikt, Zwei-Fronten-Krieg, wenn man es jetzt übersteigert formulieren möchte, etwas provokativ, um Emotionen zu wecken, um die Augen zu öffnen. Zwei-Fronten-Krieg statt Balance- und Ausgleichspolitik. Das ist der ganz große Fehler und das ist in den deutschen Medien überhaupt nicht zum Thema gemacht. Man zieht es vor, über Trump zu fluchen, über Israel zu fluchen. Man weiß alles besser. Man weiß die amerikanische Außenpolitik besser, man weiß die israelische Außenpolitik besser. Man hämmert und hackt und pickelt dermaßen an Trump und Netanyahu herum, dass gleichzeitig die Mullahs in Teheran ein finsteres Islamisten-Fundamentalistenregime, also fast schon wie ein Verbund von Heiligen dagegen aufscheint. Das ist jetzt nur leicht überspitzt formuliert. Also hier stimmt einfach etwas nicht mehr und man müsste vielleicht etwas mit allem Wohlwollen der einigen Leuten sagen, du Freunde, vielleicht könntet ihr mal da diesen Hochmut, diese Arroganz und diese Besserwisserei gegenüber den Amerikanern und den Israelis etwas zurückfahren und mal schauen, was ihr da eigentlich für eine Außenpolitik betreibt, in einem übrigens weit weniger schwierigen und anspruchsvollen Umfeld, wie es Israel zu gewärtigen hat im Nahen Osten. Ich meine, Israel ist konfrontiert seit 80 Jahren mit dem Wunsch der existenziellen Auslöschung. Das wird da von diesen flagranten Israel-Kritikern und Gegnern immer wieder weggewischt. Aber das ist die Tatsache. X Kriege hat es gegeben, 1948, 1956, 1965, 67, 73, dann Hamas, Hisbollah, PLO, die Terrorangriffe, die Proxys da, die Stellvertreter, die fünften Kolonnen des Iran, Hamas-Massaker im Oktober 23, all diese Dinge, gegen das muss man sich wehren, wenn die Israeli wenn die Araber und die Iraner die Waffen niederlegen, dann haben wir Frieden im Nahen Osten. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen, dann gibt es kein Israel mehr. Ich meine, das ist hier die Situation. Und die machen Fehler, ich bin sicher. Sie machen vielleicht sogar gewaltige Fehler. Aber Entschuldigung, bevor wir da über die Fehler der anderen uns verbreiten, uns aufblustern, müsste man sich vielleicht ein bisschen intensiver mit den Fehlern auseinandersetzen, die wir vor unserer eigenen Nase tagtäglich tolerieren und uns da selbstgerecht irgendwo in Dinge einmischen, von denen wir sowieso nichts verstehen. Also aufgepasst und bleiben Sie misstrauisch gegenüber dieser aufmunitionierten Rhetorik der Überheblichkeit gegenüber Staaten, die, und das sage ich hier ohne Wenn und Aber, mir größten Respekt abfordern für den Überlebenskampf, den sie zu fechten haben. Und das heißt nicht, dass alle arabisch-islamischen Ansprüche falsch wären und dass diese Welt im Grunde keine Rechte anzumelden hätte, ganz im Gegenteil, aber mit Blick auf unsere Problematik, auf diesen Knäuel, auf dieses Knuscht, auf dieses Fadenzeinli, das wir da überhaupt nicht im Griff haben, ist etwas mehr Zurückhaltung und Einfühlungsvermögen in andere gefragt und vor allem auch selbstkritische Alertheit. In Italien triumphiert jetzt eben auch diese Stimmung. Man kündigt alle Kooperationen mit Israel im sicherheitspolitischen Bereich. Bundeskanzler Merz zusammen mit Zelensky, jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, das ist diese Zweifronten-Konfliktpolitik, sagt, also Russland müsse sofort aufhören mit diesem Krieg, denn Russland könne diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Aha, die Deutschen können ihn gewinnen, die Deutschen wollen ihn gewinnen. Was sind das für Sprüche? Die Deutschen müssten doch versuchen, hier vermittelnd zu wirken. Westöstlicher Divan, wie es der große Goethe einmal formuliert hat. Also, hier ist Nachhilfe dringend gefragt. Serbien übrigens, das vielgescholtene Serbien, jetzt nach der Abwahl Ungarns, ist natürlich ein Präsident Vucic, wobei nicht EU-Mitglied, noch höher gerutscht in der Target-List der Eurokraten. Serbien vertieft die Zusammenarbeit mit Israel. Das ist doch interessant. Und in der EU, das zeigen Umfragen gemäß Politico, habe die Furcht vor Populisten dermaßen zugenommen, dass jetzt innerhalb der EU in Diplomatenkreisen doch etwas die Angst umgeht, dass eine weitere EU-Vergrößerung, eine EU-Erweiterung, vor allem auf die Ukraine, diesen populistischen Kräften Auftrieb geben könnte. Das ist ja die große Hoffnung der Linken und der Medien, dass jetzt der Sturz Orbans, diese Riesenklatsche, ja, die Ungarn hatten jetzt einfach, Entschuldigung, die Schnauze voll nach 16 Jahren, da gibt's nichts herumzudeuteln. Jetzt kommt der Neue, der übrigens eine gewaltige Säuberungswelle angekündigt hat, schon am Abend seiner Wahl gesagt hat, der muss zurücktreten, der muss zurücktreten, der muss gehen, der Staatspräsident, Gerichtshofpräsident, der muss gehen, alle sollen gehen. Das klang wie eine Drohung. Und wir werden jetzt sehen, wenn sie nicht zurücktreten, kommen dann die Rollkommandos, wird vielleicht auch noch Viktor Orban verhaftet. Also wenn Orban 2010 bei seiner ersten Wahl sich so geäußert hätte, ui, dann wäre aber etwas los gewesen in unseren Medien. Aber bei Peter Magyar, da sind natürlich nur noch die lammfrommen Verständnisathleten unterwegs, da lesen sie überhaupt keine kritische Zeile. Umso wichtiger ist es, diesem, ja, phänomenal erfolgreichen Schnellaufstreber, Schnellaufsteiger da kritisch auf die Finger zu schauen, hat auch gesagt, er rede nur mit unabhängigen Journalisten. Wenn ein Politiker sagt, er redet nur mit unabhängigen Journalisten, dann will er sowieso betrügen. Das ist der größte Mumpitz. Das sind Fake News Wörter, das sind Gaunerwörter, die unabhängigen Journalisten. Nein, er redet dann einfach nur mit ihm wohlgesonnenen Journalisten. Ich meine, das machen noch viele Politiker, dass sie da ein bisschen Hand verlesen. Aber man soll dann bitte schön keine Religion und nicht so ein gutmenschliches Thema daraus machen. Also, mit dem Sturz Orbans ist jetzt die Hoffnung verbunden, dass eine Götterdämmerung für Europas Rechte geben werde. Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt doch die Hoffnungen enttäuschen, denn in konservativen Kreisen gilt, entgegen dem, was die Medien immer schreiben, die Medien versuchen immer ihnen zu gaukeln, oh, da gibt es eine große Achse der Konservativen. Und das stimmt so eben nicht. Was es gibt, ist eine linke Internationale. Die arbeiten ganz intensiv zusammen. Klar, die Internationale, die Linken, die haben sich ja immer nationenübergreifend gesehen. Aber die Konservativen, die Rechten, die Souveränisten, die Nationalisten oder wie sie sie nennen wollen, die Populisten, Orban wäre vielleicht am Schluss das Beispiel eines bei seinen Wählern unpopulär gewordenen Populisten. Diese Leute sind vor allem auf den nationalen Rechtsraum auf die Gebietskörperschaft beschränkt ihres eigenen Landes. Und wenn jetzt in Ungarn ein rechter Ministerpräsident abgewählt wird, ja, hindert das jetzt einen Deutschen daran, seine Stimme der AfD zu geben oder einen Franzose seine Stimme dem Rassemblement National? bei denen es ja dann um ganz andere, auch lokale, regionale, nationale Themen geht, natürlich überhaupt nicht. Und darum ist diese Rhetorik, die Sie jetzt da hören und lesen, irregeleitet. Politiker wie Orban und andere, er war so etwas der Leitwolf, der Fahnenträger, geht jetzt in die Opposition, die sind auch das Symptom dessen, was die Leute denken. Die gäbe es ohne die Leute nicht. Und wenn Medien so tun, als hänge alles nur an diesen Figuren, die da quasi ein Elektorat zusammenmanipuliert und zusammenhalluziniert haben, schwingt da natürlich schon eine gewaltige undemokratische Verachtung des Wählers mit. Und da darf man nicht mitmachen, da muss man aufpassen. Die Unzufriedenheit bei den Wählern produziert diese Parteien und diese Politiker. Schauen Sie nach Deutschland, wie ist die AfD entstanden? Die AfD ist eine Bürgerbewegung, am Anfang eine professoral getragene, aber mehr als professional getragene Bürgerbewegung von Leuten, die gesagt haben, da stimmt doch etwas nicht mit diesem Euro. Das wird in der Politik überhaupt nicht thematisiert, also machen wir das, gründet man eine Partei. Und dann sind andere Unzufriedene dazugekommen, die gemerkt haben, dass noch ein paar andere Strukturen da nicht funktionieren. Nicht nur die gemeinschaftliche Währung, auch die gemeinschaftlichen Grenzen. Und leider haben es die Gründer der AfD verpasst, vielleicht weil sie selber überfordert waren vom Erfolg, den ihre Gründung da produzierte, diese neuen Strömungen aufzufangen und zu realisieren, dass dahinter ja der gleiche kritische Impuls steht von unten, der sie beflügelt hat, ganz am Anfang. Das sind bottom-up, von unten nach oben Entwicklungen und nicht von oben nach unten. Und die Journalisten sind schon dermaßen in der Geiselhaft mit diesen Eurokraten, mit diesen Apparatschiks, mit diesen Funktionären, dass sie eben durch die gleiche Brille eben hochmütig da auf diese Unzufriedenen herabblicken und sich dabei natürlich einbilden, das sind alles Verblendete, die sind nicht so schlau wie mir. Wir sehen es natürlich anders und die es anders sehen als wir Journalisten, bei denen muss ja irgendeine Schraube locker sein. Also da merken Sie etwas, diese Verdrehtheit des Blicks Trump. Ich denke nicht über eine Verlängerung der Waffenruhe nach. Übrigens hochinteressant, da findet eine militärtechnologische Revolution statt im Irankrieg. Viel Wirkung militärisch, relativ wenig Opfer. Es gibt schlimme, und ich will das in keiner Art und Weise da natürlich schönreden, um hier gleich den Disclaimer anzubringen. Es hat auch sogenannte, schlimmes Wort, Kollateralschäden gegeben. Aber das hervorstechende Phänomen dieser Kriegführung ist die unglaubliche Präzision, die unglaubliche Effektivität und eben das Vermeiden von vielen zivilen Opfern. Das war im Irakkrieg noch ganz anders, 2003. Libanon, auch da steht Israel am Pranger. Gegenfrage: Wenn aus dem Kanton Schaffhausen laufend Raketen geschossen würden nach Süddeutschland, was würden die Deutschen machen? Sagen, ja, das ist okay, sind halt, ja, die haben auch gute Gründe, die Schaffhauser, dass sie uns jetzt da unter Feuer nehmen. Wir haben sicherlich so viel falsch gemacht, dass da die Schweizer da zurecht aufgebracht sind. Das geschieht uns jetzt recht, dass wir da aus dem Süden, aus der Schweiz mit Raketen beschossen werden. Ich glaube nicht, dass sie es so sehen würden. Und die Israelis sehen es eben auch nicht so. Die sagen, hört mal auf, da Hisbollah mit diesen Raketen zu schießen. Und wenn ihr das nicht macht und der Libanon ist ein dysfunktionaler Staat, der von dieser Hisbollah, die von Iran gesponsert wird, kontrolliert wird, ja, dann müssen sie selber aufräumen. Wenn es dieser Staat nicht schafft, Ordnung zu schaffen auf dem Territorium, das würden die Deutschen auch sagen, wenn die Bundeszentrale in Bern nicht in der Lage wäre, diese Schaffhauser Milizen abzustellen mit ihren Raketenwerfern, dann käme, falls es sie noch gäbe, die Bundeswehr. Aber da müssen wir ja Ursula von der Leyen rückwirkend danken. Da hat sie einen unfreiwilligen Friedensnobelpreis verdient für die dauerhafte Unschädlichmachung der deutschen Streitkräfte, vor denen kein Mensch mehr Angst haben muss. Also ein sicherer Kandidat für den nächsten Friedensnobelpreis. Dann haben sie in der AfD den Verteidigungsexperten Lukassen kaltgestellt. Das ärgert jetzt die Medien natürlich auch, weil der immer die Politik eben auch des Ausgleichs, die ja gepredigt wird von der AfD, eben zwischen West und Ost. Die AfD macht eben diese Politik, diese Kohlsche Politik, diese Egon Barsche Politik, aber eben auch veradenauerisiert, weil man von der Führung der Partei, natürlich auch die Vereinigten Staaten, und Russland, mit denen beiden im Gespräch bleiben will. Und da war natürlich der Herr Lukassen ein Störenfried sozusagen. Er hat das erzählt, was die Medien hören wollten. Jetzt hat man ihn aber da offensichtlich etwas zurückgesetzt und das wird da heftig kritisiert. Wo ich die AfD dann kritisiere, auch bei den Leuten, die ich sehr gut finde, und einen Tino Chrupalla finde ich einen der exzellentesten, einen der besten deutschen Politiker. Ich würde mich da einfach sehr zurückhalten, eben mit diesen Belehrungen der Außenpolitik bei Israel. Ich würde mich die gar nicht in diese Konfliktfelder hineinbewegen. Deutschland hat da nichts zu melden, die müssen sich da nicht in das einmischen. Deutschland muss für sich selber schauen, da braucht es vielleicht noch etwas Kalibrierung, noch etwas Justierung, was sozusagen die Strategie angeht. Aber insgesamt muss man heute ja sagen, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so festhält, hoffentlich gelingt es dieser AfD in Deutschland, das Schiff wieder einigermaßen auf Kurs zu bringen, weil von den anderen kommt ja da eigentlich überhaupt nichts. Das ist rasender Stillstand. Subventionsstaat Deutschland und Ulf Poschardt in Hochform heute mit einem Editorial. Da macht er sich, und das habe ich hier ja auch schon oft getan, für das freie Fahren auf deutschen Autobahnen stark. Er schreibt, die Überholspur der deutschen Autobahn müsste von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt werden, und zwar sofort, denn die Autobahn steht für einen Raum maximaler Freiheit in einem sonst stark regulierten Land. Bravo, Ulf Poschardt. Sie haben natürlich absolut recht. Du hast absolut recht. Wir kennen uns ja noch aus der Zusammenarbeit damals beim Springer Verlag. Brillant erkannt, brillant formuliert. Und diese Überholspuren sind natürlich auch das Labor der Zukunftsfähigkeit der deutschen Autoindustrie. Das dürfen Sie nie vergessen. Denn weil die deutschen Autobauer gezwungen sind, sozusagen das Überleben des Fahrers sicherzustellen in diesen Hochtempo-Überholspuren, müssen sie einfach die stabileren und besseren Autos bauen als alle anderen. Und wenn sie dann auch anfangen, dort sozusagen im amerikanischen Stil, ja, diese zwangsberuhigten Schleichwege einzuführen, dann werden eben auch die Autos entsprechend geriatrisch verschlechtert. Deshalb hier Poschardt hat völlig recht, philosophisch, technologisch, politisch ist die Überholspur der letzte Ort der maximalen Freiheit in einem Land der himmelstürzenden Überreguliertheit und Unfreiheit. In diesem Sinne, mehr Überholspurwagen in Deutschland, meine Damen und Herren, Ihnen allen einen wunderschönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.